Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jetzt kommt wieder der Moment, von dem ich nicht weiß, wie es genau weitergeht. Ich lerne nämlich jetzt eine Person, vielleicht auch mehrere Personen kennen, alles schon vorgekommen, und versuche herauszufinden, warum wir miteinander reden. Es ist immer noch die Zeit der Krise, deswegen kommt ziemlich sicher niemand zu mir und ich sage einfach mal Hallo in die Leere hinein. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Da ist jemand, das ist schön. Darf ich deinen Namen schon erfahren oder verrät er was über dich?
Der könnte durchaus etwas über mich verraten.
Dann lassen wir das doch an dieser Stelle. Es gibt drei Ratesätze, die mir möglicherweise helfen, dir auf die Spur zu kommen und herauszufinden, warum wir miteinander reden. Ich würde vorschlagen, wir hören die uns jetzt einfach mal gemeinsam an.
Wenn du diese Worte liest, dann habe ich das Leben auf dieser mühseligen Welt hinter mir gelassen. Dieser sehr mühseligen Welt, vor allem seit ich von euch weggegangen bin. Ich hoffe, du verstehst, warum ich all das getan habe. Warum ich alles zurückgelassen habe, obwohl ich in stabilen Verhältnissen lebte, eine wunderbare Familie und eine Arbeit hatte.
Oh, das klingt jetzt erstmal schon mal ganz schwer nach Tod. Das klingt nach Selbstmord, ehrlich gesagt. Das klang wie ein Abschiedsbrief von jemandem, der sich selbst das Leben genommen hat, würde ich jetzt vermuten. Hast du was mit Tod zu tun?
Ja.
Ja. Du machst das gut.
Ja. Ja, ja, ich habe was mit Tod zu tun und ich habe vielleicht auch was mit der Frau zu tun.
Du kennst den Ton tatsächlich, ja? Also du kennst die Stimme oder die Dame.
Mhm. Na, ich glaube, die Stimme ist nachgesprochen, ja. aber ich gehe davon aus, dass ich die Dame kenne. Mhm. Am Anfang war ich mir ganz sicher, dass ich sie kenne, jetzt nicht mehr so ganz.
Das heißt, du kennst den Abschiedsbrief dieser Dame, die sich das Leben genommen hat tatsächlich?
Das weiß ich nicht.
Das weiß ich nicht.
Ich kenne allerdings diesen Ausschnitt aus einer Sendung und ich glaube, ich kenne auch diesen Abschiedsbrief. Mhm.
Okay, du hast was mit Tod zu tun. Wenn ich jetzt überlege, wer möglicherweise was mit Tod zu tun hat, dann fallen mir sowas wie Pfarrer, also Geistliche ein, die ja, glaube ich, bis heute die meisten Menschen quasi auf ihrem letzten Weg, wenn man das so sagen möchte, begleiten, vor allen Dingen die Angehörigen begleiten und ihnen versuchen, noch ein Ritual zu geben. Bist du Pfarrer oder bist du irgendein Geistlicher in irgendeiner Form?
Nein, das bin ich überhaupt nicht, nein.
Dann gibt es noch die andere Seite, die Menschen, die den Tod feststellen im Zweifel. Das wären Ärzte. Bist du Arzt?
Nein, ganz kalt.
Ganz kalt. Okay, dann sind wir irgendwo dazwischen, was ich eigentlich ehrlich gesagt auch schon vermutet habe, weil wenn du dich mit Selbstmord befasst, dann befasst du dich möglicherweise auch mit der Psyche. Aber hören wir doch mal den zweiten Satz.
Wir haben die einzigartige Fähigkeit zu lieben, aber wir handeln auch grausam und voller Hass. Nicht nur als Einzelne, sondern als Gruppen und Nationen. Hass erzeugt Mobbing, soziales Unrecht, Gewalt, Krieg. Bis hin zum Völkermord.
Okay, also es wird nicht leichter themenmäßig. Jetzt geht es um intensive Gefühle, vielleicht das intensivste Gefühl neben der Liebe, der Hass. Beschäftigst du dich mit der Psyche von Menschen oder vielleicht auch der Psyche von Gesellschaft, das ist Quatsch, aber mit soziokulturellem, mit sozialen Aspekten unserer Gesellschaft, wie Hass eben?
Ja, ich befasse mich mit Leuten, die sterben und die hassen. Mit ihrer Psyche allerdings nicht professionell, nein.
Du befasst dich mit Leuten, die sterben und die hassen.
Naja, sie hassen zuerst und dann sterben sie. Aber das ist tatsächlich so etwa mein Thema.
Es gibt noch einen Satz, vielleicht komme ich dir noch ein bisschen näher und dann ist auch meine Gehasszeit gleich schon vorbei.
Bist so jeglicher Illusionen beraubt und dein eines Kind geht lieber zu Terroristen, als bei dir zu sein. Und finde es auch mal cool.
Aha, also in die Richtung geht's. Das heißt, du beschäftigst dich mit Menschen, die in irgendwelchen extremistischen Vereinigungen unterwegs sind. Und geht es dann darum, dass möglicherweise solche extremistischen Vereinigungen halt eben auch den Tod bringen? Also ist das der Tod, mit dem du zu tun hast, oder ist es konkreter am Ende?
Es ist tatsächlich so. Sie bringen den Tod und viele von ihnen sterben dabei selbst.
Du bist Wissenschaftler.
Genau.
Mhm. Dann kannst du mir jetzt verraten, was du genau machst. Ich habe das Gefühl, ich bin nah irgendwie in diesem Bereich irgendwo dran und vielleicht kriege ich einen halben Punkt.
Ja, am Ende schon. Ich bin Islamwissenschaftler und ich befasse mich unter anderem mit islamistischen Terroristen. Guido Steinberg heiße ich.
Hallo Guido Steinberg.
Hallo Sebastian.
Du weißt schon, wer ich bin, das ist dein Vorteil.
Ja, genau.
Freut mich, dass wir miteinander sprechen. Islamwissenschaftler. Das klingt jetzt erstmal relativ offen. Islam ist eine große Weltreligion. Warum bist du in die extremistische Ecke gewechselt?
Ja, das hat so etwas mit meinem Lebensalter und vor allem mit meinem Studienabschluss zu tun. Mhm. Ich war Saudi-Arabien-Experte, bin im Jahr 2000 promoviert worden und hatte gerade meinen ersten Job an der Freien Universität Berlin, als der 11. September dazwischen kam. Mhm. Und ich hatte mich vorher schon mit Osama bin Laden beschäftigt, der ja saudi-arabischer Staatsbürger war. Mhm. Und ab dem Moment wurde dann der islamistische Terrorismus zu einem der Themen, mit denen ich mich befasst habe.
Was aber eben nur ein kleiner Mini-Aspekt des Islam ist. Also hat dich das vielleicht auch irgendwann mal geärgert, dass du dich mit diesem Terrorismus beschäftigen musst, obwohl als Islamwissenschaftler du vielleicht auch das große Ganze dieser großen Religion lieber anschauen würdest?
Ja, das war eine ganze Weile so, als dieses Thema islamistischer Terrorismus Medien, Öffentlichkeit und auch Politik dominiert hat. Da habe ich oft gedacht, ich würde mich mal wieder gerne mit den etwas schöneren Aspekten befassen, wieder mehr in der Region forschen und mich mehr um die Region kümmern, also um die schönen Länder. Aber insgesamt betreibe ich diese Forschung auch nur als Teil. Mhm. Ich kümmere mich genauso um saudi-arabische Geschichte oder auch um syrische Kultur. Deswegen, das hängt letzten Endes vom Wissenschaftler selbst ab, inwieweit er sich da vom Tagesgeschehen dominieren lässt. Und letzten Endes ist es ein interessantes Thema, auch wenn es eben oft so unangenehm ist.
Jetzt hast du gerade gesagt, so rund um den 11. September bist du auch intensiver in dieses Thema mit eingestiegen. War das so der große mediale Wendepunkt, wo man angefangen hat, auch immer mehr so Islam und Islamismus zu verschieben, sich die Grenzen irgendwie aufgelöst haben, was ja bis heute ein Stück weit, glaube ich, ein Problem ist?
Ja, das war allerdings vorher auch schon ein Problem. Ich glaube, der 11. September ist vor allem deshalb wichtig, weil er auch dem letzten Ignoranten im Land klargemacht hat, wie wichtig dieses Thema für uns ist. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass in den 90er Jahren, als ich an meiner Dissertation geschrieben habe, noch Leute gelacht haben, dass ich mich mit Religionsgelehrten in Saudi-Arabien befasse. Nach dem 11. September hat keiner mehr gelacht. Und das ist, glaube ich, die wirklich wichtige Veränderung. Und wie du richtig sagst, das hat dann auch noch dazu geführt, dass die Leute feindseliger reagiert haben. Sie haben nicht mehr so sehr unterschieden. Gläubige Menschen wurden sehr, sehr schnell in einen Topf geworfen mit Terroristen, mit Islamisten und all diesen Dingen. Und die Abgrenzungen kriegen ganz, ganz viele Deutsche bis heute nicht hin.
Jetzt, ich habe es jetzt schon 5-mal gesagt, ist der Islam eine riesige Weltreligion mit ganz vielen Menschen, die sich dazugehörig fühlen. Warum ist es ausgerechnet in dieser Religion so, dass sich da radikale Gruppierungen bilden, die dann auch so einen Einfluss, so einen Hass in die Welt tragen können?
Ja, ich denke, es ist zunächst einmal eine Konjunktur. Wir befinden uns ganz einfach in einer Epoche der islamischen Geschichte, die aktuell beginnt in den 70er Jahren. Und da versuchen eben Leute, ihre Gesellschaften zu reformieren. Ja, vielleicht muss man auch noch weiter zurückgehen. Das ist ein Trend, den es mittlerweile seit dem 18. Jahrhundert gibt und der so in verschiedenen Phasen dann in dieser Eskalation der Gewalt kleiner Gruppen führt. Aber letzten Endes geht es darum, Gesellschaften zu reformieren. Das auf der Grundlage einer politischen Interpretation des Glaubens. Und da gibt es ganz, ganz viele verzweigte Entwicklungen in fast allen Ländern der islamischen Welt. Und ja, die vielen Misserfolge in diesen Reformversuchen, die führen dann am Ende, ich kürze das jetzt ganz stark ab, dazu, dass es kleine Gruppen gibt, die versuchen, diese Reform mit Gewalt durchzusetzen. Und letzten Endes ist das für den Islamwissenschaftler interessante, sind diese großen Reformbewegungen. Das sind die islamistischen Gruppen, die großen islamistischen Gruppen, die vielleicht sogar in Staaten herrschen, wie in Iran beispielsweise. Diese kleinen Gruppen sind eben nur der Ausdruck des Scheiterns in einigen Gesellschaften. Wir haben es ja letzten Endes damit wirklich kleinen Gruppierungen zu tun, die es aber trotzdem in der modernen Welt mit all den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stellt, es schaffen, sogar Gesellschaften zu erschüttern, Weltpolitik zu verändern.
Gibt es da sowas wie ein gemeinsames Ziel, was diese Gruppen oder Gruppierungen, ob sie jetzt größer oder kleiner oder auch in Regierungen sitzen, vereint? Also geht es am Ende ganz profan um Macht oder was steckt dahinter?
Ja, es geht um Macht und zwar Macht auf einer ideologischen Grundlage. Sie wollen alle einen islamischen Staat gründen. Das kann sehr unterschiedliche Formen annehmen, aber sie alle behaupten, dass sie ganz genau wissen, wie Gott diesen islamischen Staat gerne ausgestaltet hätte und das auf der Grundlage des islamischen Rechts.
Und das relativ totalitär, wenn man sich das anguckt, wo eben Regierungen an der Macht sind oder gewesen sind. Ne? Also das ist jetzt irgendwie nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern das ist das strenge Regiment, so wie ich das wahrgenommen habe.
Genau, weil es ja nur eine Meinung geben kann. Ne? Gott hat nur eine Meinung. Der Islamist weiß genau, wie die aussieht und die versucht er in der Regel auch anderen aufzuzwingen. Und die Differenzen, die ergeben sich dann daraus, wie gewaltsam dieses Aufzwingen erfolgen soll. Ne? Und die gewalttätigsten Gruppierungen sind eben Al-Qaida oder der Islamische Staat. Das sind alles Anhänger einer totalitären Ideologie und die unterscheidet von den Kommunisten oder den Nationalsozialisten vor allem, dass sie religiös fundiert ist. Aber in den Auswirkungen ist das ganz ähnlich.
Warum zieht das dann am Ende doch so viel Öffentlichkeit und auch so viel Menschen an, dieses Bild, was diese Gruppierungen zum Teil ja auch stark medial selber aufbauen im Netz? Ne?
Die Öffentlichkeit interessiert sich aus meiner Sicht dafür, weil das Thema relevant ist. Selbst wenn eine Gruppierung klein ist und eigentlich schwach, und es ihr gelingt, ja, das Herz der Weltmacht USA anzugreifen, das wirtschaftliche Herz in New York, das politische und militärische Herz in Washington. Und wenn diese Organisation dabei 3000 Menschen tötet, dann ist das natürlich ein Thema, mit dem man sich befassen muss.
Klar.
Egal, ob es sich nun um 100.000, 10.000 oder nur 1.000 Anhänger handelt, die für diese Organisation unterwegs sind. Was die Ideologie angeht, und das finde ich, ist das viel spannendere Thema, glaube ich einfach, dass die durchaus attraktiv sein kann. Also ich kann es nachvollziehen, dass die religiöse Interpretation, die beispielsweise dem IS zugrunde liegt, auf Leute anziehend wirkt. Die ist sehr einfach, die ist sehr klar, die ist aber auch überzeugend. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, mit dem westliche Gesellschaften große Probleme haben, sich klarzumachen, dass eine religiös fundierte politische Ideologie durchaus wirksam sein kann. Und ich glaube, dass das der wichtigste Grund dafür ist, dass auch über 1000 junge Deutsche beispielsweise nach Syrien gegangen sind. Das ist der einzige gemeinsame Nenner. Da kommen ganz viele unterschiedliche Gründe zusammen. Also Probleme in der Heimat, Integrationsprobleme, sozioökonomische Probleme. Aber die Ideologie ist der einzige gemeinsame Nenner. Und die muss man verstehen, will man sich dem nähern. Und deswegen ist der Islamwissenschaftler so wichtig. Und deswegen sind natürlich auch diese Gruppen so interessant. Wegen des Gedankengebäudes, das dahinter steht. Das Thema ist eben viel tiefer als diese paar Anschläge.
Ich habe so einen Stichwortzettel, den ich immer von der Redaktion bekomme. Und ich habe jetzt gerade ein Stichwort gesehen, und zwar, dass du nach dem 11. September 2001 unter Bundeskanzler Schröder im Kanzleramt tätig gewesen bist, steht hier. Was hast du da gemacht?
Ja, das ist richtig. Ich war da der Terrorismus-Spezialist. Das Bundeskanzleramt hat eine Abteilung, die befasst sich mit der Koordination der Nachrichtendienste des Bundes und der Fach- und Dienstaufsicht über einen dieser Dienste, nämlich den Bundesnachrichtendienst. Und da habe ich gearbeitet im Terrorismusreferat, und zwar von 2002 bis Ende 2005.
Wie groß war das Thema islamistischer Terrorismus nach dem 11. September auch bei uns in Deutschland in der Politik? Wenn du da jetzt rückblickend drauf schaust, ist da viel drüber gesprochen worden? Sind da viele, weiß ich nicht, Pläne in Schubladen gelegt worden für was auch immer passieren könnte?
Ja, wir müssen uns ja immer wieder vor Augen führen, dass drei der vier Piloten des 11. September in Hamburg studiert hatten. Mhm. Das waren keine Deutschen, sondern das waren Leute, die relativ kurz hier gelebt haben. Aber der 11. September wurde zum Teil in Hamburg organisiert. Und ab dem Moment herrschte natürlich zunächst einmal die Sorge vor, dass vielleicht noch andere Planungen in der Pipeline sein könnten. Und das war eines der Themen, mit denen ich mich da befassen musste. Und es gab dann eine Menge Detailthemen, die in diesen Jahren eine Rolle gespielt haben.
Wenn du jetzt darauf schaust, wie die Welt damals auf diesen 11. September reagiert hat, auch politisch, also vor allen Dingen natürlich dann die USA, die ja auch militärisch darauf reagiert hat. Was würdest du sagen, weltweit gesehen, wie ist die Bekämpfung des islamistischen Terrors damals gelaufen? Was ist da gut gelaufen, was weniger gut?
Das sind viele Sachen gut gelaufen. Der 11. September wurde lückenlos aufgeklärt. Wir wissen heute sehr genau, wer da was getan hat, wer verantwortlich war, wer dabei gestorben ist und so weiter. Den Amerikanern ist es zumindest gelungen, in den Folgejahren Al-Qaida ganz massiv zu schwächen. Mhm. Al-Qaida hat es nie wieder geschafft, einen auch nur annähernd so großen Anschlag zu verüben. Auch anderen Organisationen ist das nicht gelungen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Kriege in Afghanistan 2001 begonnen, dann vor allem im Irak 2003 begonnen, mehr Probleme geschaffen haben, als dass sie die gelöst haben. Und letzten Endes, wenn wir es von heute betrachten, müssen wir sagen, dass unsere Politik vielleicht in Teilen gelungen ist. Mhm. Also, dass Länder geschützt wurden vor Anschlägen. Aber die Gesamtbewegung, die dschihadistische Bewegung ist heute ein Vielfaches größer als im Jahr 2001. Und das ist ein Riesenproblem.
Und ein Stück weit hat die Welt doch damals, vor allen Dingen die USA, gezeigt, dass diese ganzen Vorurteile, die da rauf und runter gebetet werden, auch was den Westen angeht und den Imperialismus und so weiter, bewahrheiten können jederzeit, oder? Also hat man da nicht vielleicht noch auch irgendwie mit vor allen Dingen mit diesen militärischen Handlungen das Feuer angeheizt?
Ja, auf jeden Fall. Also man kann sicherlich über jede einzelne Aktion streiten. Aber ich denke, der große Fehler ist tatsächlich der Irakkrieg, weil der Irakkrieg nichts mit dem Thema Terrorismus zu tun hatte. Der Irak hat Al-Qaida nicht unterstützt. Der Irak hatte auch keine, zumindest nicht die Massenvernichtungswaffen, die ihm dazugeschrieben wurden. Ich glaube, dass der Irakkrieg tatsächlich eine große Katastrophe war, die uns bis heute beschäftigt. Die Tatsache, dass da so viele Menschen aus aller Welt, junge Menschen aus aller Welt, zum IS im Irak und in Syrien gegangen sind, ist eine direkte Folge. Das war eine Überreaktion, das war eine Fehlreaktion. Das ist aus meiner Sicht nur ein Beispiel. Es gibt eine Menge andere Fehler, die gemacht wurden. Ich glaube, der größte Fehler ist, dass die USA überreagiert haben. Sie haben nicht gesehen, dass das eine kleine Organisation von maximal einigen tausend Mann war, die sie da so empfindlich geschlagen hatte. Man hätte die viel gezielter bekämpfen müssen. Und gerade die Amerikaner haben da verheerende Fehler begangen.
Das hast du eben am Anfang gesagt, dass du dich auch schon vor dem 11. September mit dem Thema intensiv befasst hast. Hast du das eigentlich kommen sehen, dass Al-Qaida und auch der IS dann so stark werden würden, dann zumindest für eine Weile?
Nicht in der Form. Also ich kannte natürlich Osama bin Laden. Mein Fachgebiet war immer Saudi-Arabien in den 90er Jahren. Und ich hatte beobachtet, dass da alle paar Monate aus seiner Gruppe heraus ein großes Attentat organisiert wird. Beispielsweise auf die amerikanischen Botschaften in Ostafrika 1998. Es war mir klar, dass der nächste Anschlag kommt. Ich habe auch beobachtet, dass viele westliche Staaten sich der Gefahr nicht bewusst waren. Aber dass so etwas wie am 11. September geschieht, habe ich mir auch nicht vorstellen können. Mhm. Dass der IS einmal so stark wird, auch das war bis kurz vor den Ereignissen von 2013, 2014 nicht bei mir auf der Agenda. Mhm. Also dass es wirklich gelingen kann, so einen Quasi-Staat über 3-4 Jahre zu halten, das war auch nicht Teil meiner Vorstellungskraft, nein.
Osama bin Laden, das ist auch schon eine ganze Weile her, das mag vielleicht auch der ein oder andere von euch nicht mehr so richtig erinnern. Was war das eigentlich für ein Typ? Warum konnte der so viel Macht bekommen und warum ist der so zu so einer ja fast schon legendären Figur geworden damals?
Osama bin Laden war ein ganz gewöhnlicher Saudi, der war der Abkömmling einer industriellen Familie, die sich vor allem um Bauprojekte im Land gekümmert haben, ist in den 80er Jahren nach Afghanistan gegangen, hat dort die Sowjets bekämpft, allerdings vor allem durch die Unterstützung der afghanischen Kämpfer und hat dann begonnen, eine Organisation aufzubauen, die nicht nur die Sowjets aus der Weltpolitik beseitigen sollte, das ist dann ja recht schnell gelungen, sondern auch die Amerikaner, also eine massiv anti-amerikanische Organisation. Der wurde ganz offensichtlich von den Amerikanern nicht ernst genommen. Sein Ziel war es immer, die Amerikaner aus dem Nahen Osten zu vertreiben, aus seinem Heimatland, Saudi-Arabien, aus Ägypten, aus anderen Ländern. Und er wollte das, weil er nur wenige Anhänger hatte, wie gesagt, einige tausend, wollte das mit terroristischer Gewalt versuchen. Mhm. Und letzten Endes ist er dabei gescheitert, aber er hat dabei den tatsächlich aufsehenerregendsten Terroranschlag der Weltgeschichte verübt. Der wird es wahrscheinlich auch lange bleiben.
Spielt Al-Qaida eigentlich noch irgendeine Rolle?
Ja, wenn man auf die Region schaut, also auf die arabische Welt und auch einige angrenzende Gebiete, dann wird man feststellen, dass Al-Qaida oft stärker ist als die lokalen IS-Filialen. Mhm. Im Jemen beispielsweise ist Al-Qaida stark, in der Sahelzone. Auch in Syrien gibt es noch einen Ableger, der sich jetzt offiziell gelöst hat. Aber gerade aus der Sicht des Arabisten ist Al-Qaida vielleicht sogar in einigen Aspekten interessanter. Der IS ist es allerdings mittlerweile, der unsere Medienöffentlichkeit dominiert. Mhm. Und das hat vor allem damit zu tun, dass Deutsche fast nicht mehr zu Al-Qaida gehen, sondern nur zum IS.
Wie unterscheiden sich diese beiden Gruppierungen denn überhaupt? Und wenn du sagst, Al-Qaida ist interessanter, was macht Al-Qaida interessanter?
Das sind tatsächlich Unterschiede in Nuancen. Beide wollen diesen islamischen Staat. Sie wollen, dass der so etwa aussieht wie Saudi-Arabien im 18. Jahrhundert. Also so eine Ansammlung von puristischen Tugendrepubliken, in denen eine Religionspolizei durch die Straßen läuft und darauf achtet, dass die Frauen verschleiert sind, die Männer zum Gebet gehen und alle sich an die ganz strikten Regeln halten. Mhm. Das wollen beide Organisationen. Al-Qaida wollte das immer in sehr pragmatischer Art und Weise, sehr zielgerichtet. Die haben immer gesagt, wir müssen erst die Amerikaner aus der Region vertreiben, dann können wir uns wieder um Saudi-Arabien kümmern. Mhm. Der IS, der ist viel kompromissloser, viel mehr an der reinen Lehre orientiert. Der sagt, nein, wir haben keine Prioritäten, wir haben Feinde, die uns von Gott genannt worden sind und die bekämpfen wir alle zur gleichen Zeit. Das sind die Amerikaner, die Europäer, die Türken, die Syrer, die Alawiten, die Drusen, die Christen und vor allem natürlich die Schiiten. Mhm. Und das macht diese Kompromisslosigkeit, diese bedingungslose Orientierung an dem, was die Salafisten als reine Lehre betrachten, das macht den IS so attraktiv. Das scheint eher dem Zeitgeist zu entsprechen und deswegen schließen sich auch so viele Ausländer der Organisation an.
Auch wenn sie sich nur in Nuancen unterscheiden, diese beiden Gruppierungen, und eigentlich ein gemeinsames Ziel haben, so eine Art Kooperation ist da nicht vorstellbar.
Doch, die ist vorstellbar, aber erst dann, wenn die gegenwärtige Generation an Führern tot ist. Ganz einfach deshalb, weil die sich bis aufs Blut bekämpft haben. Die haben sich tatsächlich gegenseitig umgebracht, ermordet. Wenn die jetzigen Führer alle abgetreten sind, und das dauert bei diesen Organisationen meist nicht lange, dann kann das auch sein, dass die mal wieder zusammenfinden.
Wäre das ein Punkt, wo beide Gruppierungen wieder gefährlicher werden können, gemeinsam quasi? Weil im Moment, da können wir vielleicht gleich auch noch drüber reden, im Moment hört man nicht so fürchterlich viel. Im Moment sowieso nicht, weil man nur noch Corona hört, aber du weißt, was ich meine.
Ja, das hat so ein bisschen damit zu tun, dass die Ausländer nicht mehr nach Syrien gehen oder auch nicht in andere Länder. Und deswegen verlieren unsere Medien dann schnell das Interesse. Mhm. Aber wenn man auf die arabischen Länder schaut, auf den Irak, auf Syrien, auf den Jemen, Libyen, dann sieht das ganz anders aus. Die Organisationen sind weiterhin stark. Afghanistan habe ich nicht genannt. Mhm. Das macht sie natürlich zu einem Problem, vor allem für die Bevölkerung dieser Länder. Deswegen ist da die Aufmerksamkeit nicht da. Aber stark sind die immer noch. Viel stärker als im Jahr 2001.
Jetzt spricht US-Präsident Donald Trump davon, dass der IS besiegt sei. Ist das dann nur Politik?
Ja, ich weiß nicht, ob der Herr Trump da wirklich so den Überblick hat, dass er damit Politik betreiben kann. Nein, aus seiner Sicht hat er natürlich recht. Der IS hat bis März 2019 Territorium kontrolliert, konnte also tatsächlich beanspruchen, so etwas wie ein Staat zu sein. Dem ist nicht mehr so. Der IS kontrolliert kein Territorium mehr, aber er ist auch nicht besiegt. Der IS hat im Irak und Syrien immer noch mehrere tausend Kämpfer im Feld. Und gerade in den letzten Wochen, im Schatten der Corona-Krise, hat er seine Aktivitäten wieder hochgefahren. Also wir müssen damit rechnen, dass die Organisation noch auf Jahre hinweg zumindest die Staaten der arabischen Welt und darüber hinaus in Afghanistan und anderswo bedroht. Ich glaube allerdings auch, dass das für uns weiterhin ein Problem bleiben wird, wenn auch nicht so groß wie in den Jahren 2015, 16, 17.
Warum eigentlich diese Terroranschläge? Also klar, sie sorgen für mediale Aufmerksamkeit, sie sind so eine Art Drohkulisse, die Welt reagiert ja auch entsprechend, aber man gewinnt dadurch ja eigentlich nichts außer einer Aufmerksamkeitsmacht vielleicht, aber man gewinnt dadurch ja kein Land oder keine Kontrolle über irgendwas.
Man muss sich immer klar machen, Terroristen sind schwach und deswegen nutzen sie terroristische Anschläge ganz einfach, weil sie eine Botschaft senden wollen. Sie wollen den Gegner einschüchtern und sie wollen rekrutieren. Wären sie nicht schwach, würden sie ganz anders vorgehen, weil dann hätten sie ja F-16 Kampfflugzeuge, Kampfpanzer und andere Waffen. Solange sie schwach sind, nutzen sie diese Methode und sie versuchen so langsam zu erstarken. Und wir dürfen nicht vergessen, dem IS ist das gelungen. Der ist tatsächlich ja zu einer Quasi-Armee geworden.
Ja. Jetzt hast du gerade von zwei Fällen gesprochen, wo es darum ging, dass die USA sich zurückgezogen hat oder zurückziehen wollte. Das genau passiert ja jetzt gerade auch in diversen Ländern. Die USA zieht sich zurück. Was könnte das bedeuten für den IS?
Das wird ganz sicherlich bedeuten, dass die Operationsbedingungen besser werden. Wir können das schon beobachten, vor allem im Irak und Syrien. Da haben die Amerikaner ja schon viele Soldaten zurückgezogen. Im Moment sind es noch etwas über 5.000 im Irak und ein paar hundert in Syrien. Was wir uns klar machen müssen, glaube ich, ist, dass das ein weltpolitischer Ansatz ist. Die Amerikaner wollen sich, und zwar unter Obama und unter Trump, seit mehr als 10 Jahren mittlerweile aus diesen Kriegen im Nahen Osten verabschieden. Sie wollen ihre Ressourcen nutzen für die große Auseinandersetzung des 21. Jahrhunderts, nämlich die mit China im Pazifik. Das ist aus meiner Sicht ein großer Trend. Und das wird dazu führen, dass im Kleinen der IS und Al-Qaida wieder mehr Operationsmöglichkeiten haben. Es sei denn, die Staaten werden stabiler und die Europäer und andere interessierte Mächte kümmern sich um dieses Thema. Ich sehe das allerdings nicht. Und gerade vor dem Hintergrund der jetzigen Krise, wir werden aus der Corona-Krise mit großen Problemen nur herauskommen, vor allem aber mit riesigen Schulden. Und das wird jegliche Außenpolitik erschweren. Also ich glaube, wir sollten uns darauf einstellen, dass wir in unmittelbarer Nachbarschaft ganz viele dieser Gruppierungen haben, die auch immer wieder versuchen werden, Anschläge auf uns zu verüben.
Die USA und Europa sollen akzeptieren, dass der Syrienkrieg entschieden ist. Das habe ich gerade als Stichwort hier gefunden. Passt gerade ganz gut. Das hast du gesagt, richtig?
Ja, das ist richtig, ja.
Warum?
Das Assad-Regime hat sich durchgesetzt. Es wird auch die letzten Gebiete der Aufständischen in der Provinz Idlib in den kommenden Monaten oder Jahren einnehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und es ist natürlich auch ein Appell an die Türkei, die für die Verlängerung. Die Türkei hat diesen Aufstand seit 2012 ganz entscheidend mitgetragen. Die hat auch dafür gesorgt, dass die Islamisten sich durchgesetzt haben auf der aufständischen Seite. Die Türkei hat ein ganz anderes primäres Interesse im Land und das ist vor allem zu verhindern, dass die syrische PKK dort ein staatsähnliches Gebilde entstehen lässt. Die Unterstützung der Aufständischen ist ein Rückzugsgefecht. Das wird nur dazu führen, dass der Krieg weiter verlängert wird.
Sind solche Gruppierungen wie der IS, wie Al-Qaida und ähnliche eigentlich immer schon radikal gewesen? Also sind die so angelegt gewesen oder haben die sich irgendwann radikalisiert?
Also die Gruppierungen, um die es da geht, die waren immer radikal, die waren immer gewalttätig. Es gibt durchaus Phasen, in denen einzelne Gruppierungen noch etwas radikaler geworden sind. Da ist zum Beispiel der IS, der ist im Jahr 2000 in Afghanistan entstanden, aber der wurde mit seinem Umzug in den Irak im Jahr 2002, 2003 sehr viel antischiitischer. Also diese große antischiitische Ausrichtung, die ja auch zu schlimmen Verbrechen geführt hat in den letzten Jahren, die war da etwas Neues. Aber wir haben es mit gewalttätigen Gruppierungen zu tun, die einen bewaffneten Kampf führen. Die Al-Qaida ist nur zu diesem Zweck gegründet worden und das ist beim IS auch der Fall. Hm.
Es geistern ja dann seit Jahren auch verschiedene Begriffe durch die Medien, die man vielleicht gar nicht so trennscharf unterscheiden kann. Wenn wir schon mal mit dir sprechen, können wir das ja mal versuchen. Islamisten, Salafisten, Dschihadisten.
Ja, also Islamisten sind alle. Und Islamisten definiert man in der Regel dadurch, dass man sagt, die wollen einen islamischen Staat auf der Grundlage des islamischen Rechts. Das gilt für alle. Und Salafisten nun, die wollen genau diesen islamischen Staat entstehen lassen, so ungefähr wie der im 7. Jahrhundert zur Zeit des Propheten Mohammed bestanden hat. Mhm. Und die sind in der Regel etwas mehr an der reinen Lehre, am islamischen Recht, an der sogenannten Scharia orientiert. Das ist eine etwas theoretische Unterscheidung, aber in der Praxis kann man das sehr gut zuordnen. Die Muslimbrüder beispielsweise, die gelten in der Regel als gewöhnliche Islamisten, während die saudi-arabischen Wahhabiten, das sind die typischen Salafisten. Mhm. Und die Dschihadisten nun, die können beides sein. Das sind diejenigen, die diese islamistische Weltanschauung mit Gewalt in die politische Praxis tragen wollen.
Bist du eigentlich dann viel auch unterwegs in solchen Regionen im Irak, in Afghanistan, Saudi-Arabien? Hast du gesagt, das ist auf jeden Fall ein Gebiet von dir oder ist das eher eine theoretische Beschäftigung für dich?
Nein, nein, das ist schon eine Beschäftigung mit dem lebenden Objekt. Mhm. Also ich habe in Syrien studiert, habe da Arabisch gelernt. Da war ich auch sehr, sehr lange bis zum Ausbruch des Bürgerkrieges. Mhm. Und jetzt bin ich so im Jahr in der Regel zwischen 4 und 6 Mal in der Region, sehr häufig im Libanon, in Ägypten, in Saudi-Arabien, in Katar, Vereinigte Arabische Emirate. Also das ändert sich alle paar Jahre, je nach Situation. Da gibt es immer mal wieder ein Land, in das man dann nicht fahren kann. Aber das ist ganz wichtig, alleine schon, um die Sprache am Laufen zu halten.
Das heißt, du bewegst dich dann auch in radikalen Gruppierungen oder im Umfeld solcher? Oder was genau machst du dann, wenn du in so einem Land unterwegs bist?
Naja, das ist ganz unterschiedlich. Ich befasse mich ja nicht nur mit den Terroristen, sondern auch mit der Politik der Region, vor allem der Golfstaaten, aber auch Syriens und des Iraks. Also ich treffe dort Leute und unter Umständen sind das auch schon einmal etwas problematischere Akteure, ganz einfach deshalb, weil es wichtig ist zu verstehen, in welche Richtung die gehen wollen und das auch mal aus erster Hand zu bekommen, was denn die Ziele sind, was die Beschwerden. Das ist ja auch nicht alles so vollkommen aus der Luft gegriffen, wenn sie sich beispielsweise über die westliche Politik in der arabischen Welt beschweren.
Wie wirst du dann wahrgenommen, eher so als eine Art Botschafter zwischen den Welten? Weil du bist ja quasi jemand, ganz offensichtlich, der aus der, ich sag mal, westlichen Welt kommt.
Ja, aber das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Das kann durchaus mal feindselig sein. Mhm. Das ist häufiger mal passiert. Aber in der Regel reagieren zumindest meine arabischen Gesprächspartner sehr positiv darauf, dass da jemand aus Deutschland kommt, der auch so aussieht, als käme er daher. Und der spricht dann eben Arabisch, so mit einem leichten syrischen Akzent und hat sich offensichtlich sehr um ihre Geschichte, ihre Kultur und nicht nur um ihre Politik bemüht. Also die Reaktionen sind da häufig sehr positiv. Aber wie gesagt, es wird doch in den letzten Jahren schwieriger, weil die Konflikte in der Region überhand nehmen. Es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich ab und zu auch im arabischen Fernsehen kommentiere. Mhm. Und das macht es dann zu gefährlich, in einige Staaten zu reisen.
Wie war das in Syrien zu studieren? Wo in Syrien hast du studiert?
In Damaskus. Mhm. Ja, das war ganz wunderbar. Syrien ist tatsächlich, also aus meiner Sicht ist es das schönste Land in der gesamten Region, war das schönste Land in der gesamten Region. Das war so eine Art orientalische DDR. Wenn man sich da an die Regeln hielt, war das ganz, ganz in Ordnung für Studenten aus dem Westen. Es war etwas bedrückend, aber es waren ganz, ganz wunderbare Leute, die dann auch noch ein sehr, sehr schönes Arabisch sprechen. Es gibt aus meiner Sicht keinen besseren Ort, um Arabisch zu lernen als Damaskus. Leider ist das jetzt in den letzten 9 Jahren dann doch sehr viel schwieriger geworden, auch wenn man immer wieder sagen muss, große Teile des Landes sind intakt. Mhm. Es sind nur die Gebiete tatsächlich massiv betroffen, in denen die Aufständischen stark waren. Damaskus ist in großen Teilen genauso erhalten, wie es 2011 war.
Das heißt, du bist irgendwann nochmal da gewesen in den letzten Jahren?
Oh nein, 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 nein. Das lasse ich mir erzählen. Syrien ist tatsächlich zu gefährlich. Auch weil ich zumindest in den ersten Jahren doch sehr deutlich kommentiert habe, was ich von diesem Regime halte. Das geht einfach nicht.
Lass uns doch vielleicht noch eben auf dein Spezialgebiet, wenn ich es richtig verstanden habe, Saudi-Arabien kommen. Warum ist dieses Land so interessant?
Ja, Saudi-Arabien ist mittlerweile einer der wichtigsten Staaten der Region geworden. Das ist historisch betrachtet noch nicht so lange so. Das hat in den 70er Jahren begonnen. Heute sind die Saudis die unbestrittene Führungsmacht. Saudi-Arabien ist ein Land, was sich unabhängig entwickelt hat, eine sehr eigene Kultur hat, Leute mit großem Selbstbewusstsein. Und diese 250 Jahre saudi-arabischer Geschichte, die sind aus meiner Sicht ganz ungeheuer spannend und auch für die Region prägend. Um vielleicht nur ein Beispiel zu nennen, das, was wir heute Salafismus nennen, das ist in Saudi-Arabien ganz maßgeblich mit entstanden im 18. Jahrhundert. Da gab es eine große religiöse Reformbewegung, die nennen wir den Wahhabismus. Das geht zurück auf den Begründer Muhammad ibn Abdul Wahhab. Und die prägen religiöses Leben nicht nur in der arabischen Welt, sondern auch in der gesamten islamischen Welt und darüber hinaus bis heute. Und das macht Saudi-Arabien so ungeheuer spannend. Dazu kommt natürlich der Ölreichtum, die neue Stärke, der Abstieg von Konkurrenten. Man kann ja sehr deutlich beobachten, dass ehemals führende Mächte wie Ägypten heute kaum noch eine Rolle spielen. Saudi-Arabien ist die arabische Führungsmacht.
Hat natürlich ein Problem, wenn irgendwann Öl nicht mehr die Rolle spielen sollte, die es im Moment noch spielt, beziehungsweise im Moment sieht man ja, dass das dann auch schwierig werden kann, wenn Öl nicht mehr nachgefragt wird. Ne?
Ja, das ist richtig. Saudi-Arabien ist massiv vom Öl abhängig. Das ist im Moment noch nicht so sichtbar, weil das Land gleichzeitig auch noch Reserven hat. So etwa 500 Milliarden Dollar haben die noch auf der hohen Kante. Ich gehe fest davon aus, dass Saudi-Arabien diesen Übergang in die Zeit nach dem Öl, wenn überhaupt, dann nur mit großen Problemen schafft.
Es wird aber daran gearbeitet, ein Stück weit von der Regierung, sage ich jetzt mal.
Ja, das ist richtig. Die haben ein großes Reformprogramm aufgelegt. Dieses Reformprogramm, das ist aber sehr staatslastig. Und vor allem wird dafür ungeheuer viel Geld gebraucht. Das Geld ist nicht da, zumindest jetzt nicht mehr. Das wird auch in den nächsten Jahren nicht wiederkommen. Der Ölmarkt wird sich nicht so leicht erholen. Deswegen glaube ich nicht so sehr an diese Reformen. Ich glaube eher, dass Saudi-Arabien in Zukunft dann wieder ein weniger bedeutender Staat sein wird, wenn es denn überhaupt ein Staat bleiben wird.
Ein Stichwort interessiert mich noch, was hier auf dem Zettel steht. Du bist Gutachter in fast allen Verfahren gegen islamistische Terroristen. Was machst du da oder was schreibst du da für Gutachten?
Ich schreibe in der Regel die Gutachten zu den Organisationen. Man wird ja in Deutschland, wenn man als Terrorist denn verurteilt wird, zumindest teilweise verurteilt, weil man Mitglied in einer solchen Organisation war oder ist oder sie unterstützt hat. Und deswegen muss das deutsche Gericht feststellen, wie genau diese Organisation aussieht. Diesen Hintergrund zu liefern, das ist mein Part. Also ich verfasse ein schriftliches Gutachten zum Thema Islamischer Staat oder Nusra-Front oder Al-Qaida. Und das wird dann ins Verfahren eingeführt und alle möglichen Informationen im Verfahren, die damit zu tun haben, die werden dann mit meinem Gutachten abgeglichen.
Das heißt, es geht am Ende auch möglicherweise um das Schicksal von Rückkehrern nach Deutschland und die Frage, sind diese Menschen jetzt mit dem zu belasten, was sie in der Vergangenheit gemacht haben?
Ja, das ist richtig, wobei da meine Gutachten gar nicht so die große Rolle spielen, weil ja vollkommen unbestritten ist, dass der Islamische Staat eine terroristische Organisation ist. Da geht es dann tatsächlich nur um Detailfragen. Wirklich interessant für die wird das sehr häufig dann, wenn es umstritten ist, ob denn eine Organisation überhaupt terroristisch ist. Ich erinnere mich an das Sauerland-Verfahren, da wurde bestritten, dass es die Organisation, der die vier Attentäter angehört haben sollen, überhaupt gibt. Und das sind Momente, wo dann auch der Gutachter in einer ganz besonderen Art und Weise gefragt ist. Beim IS, das ist dann häufig doch eher Routine. Hm.
Auch Routine, was jetzt am Freitag in Frankfurt gestartet ist, ein Prozess gegen einen mutmaßlichen IS-Anhänger. Es geht um Völkermord, glaube ich.
Ja, das ist richtig. Dem Herrn, das ist ein Iraker, ein mutmaßliches IS-Mitglied, dem wird vorgeworfen, dass er eine jesidische Sklavin im Irak umgebracht hat, dadurch, dass er sie in seinem Haus in der Stadt Fallujah angekettet hat und sie dann verdurstet ist. Seine Ex-Frau steht deshalb schon in München vor Gericht. Und bei diesem Iraker werde ich tatsächlich auch als Gutachter auftauchen und unter anderem auch den Völkermord an den Jesiden dann zu begutachten haben.
Was hältst du so, nachdem du ja dann auch viel in solchen Gerichtsverfahren mit radikalisierten Menschen zu tun gehabt hast, hier bei uns in Deutschland, was hältst du von Deradikalisierungsprogrammen?
Na, das ist zumindest ein Versuch wert. Die meisten Menschen sind, wenn sie dann überhaupt Terroristen sind, nicht ihr Leben lang Terroristen. Es gibt oft so ein ganzes Bündel an Dingen, die dazu geführt haben, dass junge Leute hier das Land verlassen haben. Da gibt es einige Deradikalisierungsprogramme, die vor allem darauf reagieren. Und wenn man sich so anschaut, wer alles noch in der Szene drin ist, dann muss man sagen, das sind nicht so viele Leute. Ja, es sind viele schon in Pakistan und in Afghanistan gewesen, jetzt im Irak und in Syrien. Ich bin mir nicht sicher, ob das an den Deradikalisierungsprogrammen liegt, dass die dann nicht mehr in diese Szene zurückgehen. Ich nehme es aber an. Und vor allem die Kollegen von mir, die sich darum kümmern, die sind davon fest überzeugt. Deswegen glaube ich, ist das ein Versuch wert.
Aber du hast irgendwann auch gesagt, dass generell gerade weniger Menschen sich Organisationen wie dem IS anschließen, aus Europa kommt.
Ja, im Moment sind das kaum noch Leute, ganz einfach deshalb, weil man ja nicht mehr zum IS reisen kann. In Zeiten von Corona ohnehin nicht mehr.
Klar.
Aber es ist schon seit 2018 kaum noch möglich, in den Irak und nach Syrien zu reisen. Deswegen hat der IS reagiert. Er nimmt jetzt auch Aufnahmeanträge per E-Mail oder per soziale Medien an. Aber eine Organisation, die diese Anhänger gar nicht mehr aufnehmen kann, die hat natürlich Probleme, die auszubilden. Und das wirkt sich durchaus aus. Ich bin mir noch nicht klar darüber, ob das in den kommenden Jahren so bleiben wird. Ich warte eigentlich darauf, dass der IS oder Al-Qaida ein neues Rückzugsgebiet finden und dass dann auch wieder Reisen angetreten werden. Aber man muss schon sagen, im Moment gibt es keinerlei Bewegung in den Nahen Osten. Man kommt einfach nicht mehr zu diesen Organisationen und das macht Deutschland sehr viel sicherer.
Guido Steinberg war zu Gast hier in Deutschlandfunk Nova, hier in Dein Sonntag. Er ist Islamwissenschaftler, forscht zu Saudi-Arabien, der Golfregion und hat sich auch intensiv mit dem islamistischen Terrorismus beschäftigt. Und genau darüber haben wir gerade viel erfahren. Vielen lieben Dank fürs Gespräch und einen schönen Tag für dich.
Ja, danke auch dir.
Deutschlandfunk Nova, Dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.